Hallo, herzlich willkommen zu 2009 kommentiert an diesem Sonntagvormittag im freien Radio B138 mit mir Andreas Lindinger und neben mir Christoph Weihrmeier, unser allseits bekannter Musikchef Christoph Radinger wird gegen Mittag hinzustoßen.
Ja, guten Morgen. Schnitzel klopfen und frühstücken. 11 Uhr, kurz nach 11 Uhr, wir haben es geschafft. Andreas, wir haben heute nur bis 13 Uhr Zeit, aber eine große Themenvielfalt.
Auf jeden Fall.
Die wir uns vorgenommen haben.
Also von meiner Seite, ich war gestern beim 25 Jahre Hintergebirgefest. Christoph hat da vor kurzem auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben und da werden wir sicher einiges darüber erzählen, was da vor 25 Jahren los war im Hintergebirge bei den Protesten gegen das geplante Kraftwerk. Dann möchte ich einiges zum Thema Energie, erneuerbare Energien, Klimawandel erzählen.
Ja, Hintergebirge auf jeden Fall interessant. Also gestern war das Fest, dazu haben die Grünen geladen oder war das überhaupt die Kraftwerks, Kraftwerksgegner von damals?
Also es war nicht von der Partei, es war von verschiedenen Menschen und Organisationen, die eben damals bei den Protesten da auch schon dabei waren und jetzt 25 Jahre danach das Fest gemacht haben.
Gut. Was vielleicht ganz gut zum Hintergebirge passt, das Hochwasser, das uns vor kurzem erwischt hat, zumindest auch das Kremstal, aber ich habe das in Steyr live miterlebt. Darüber möchte ich kurz sprechen. Dann möchte ich sprechen über einen Artikel von Franz Obel gestern im Standard. Österreich ist schön. Da habe ich einige Bedenken, die ich dagegen anmelde. Dann möchte ich sprechen über Hans Dichand und seine Wünsche, Bröll, Bröll. Und in diesem Zusammenhang, also wir haben ja momentan eine sehr starke Gegenveranstaltung, und zwar die Pressestunde. Bitte nicht umschalten auf ORF2, da ist Heinz Fischer zu Gast.
Genau, also das
und da geht's ja,
zahlt sich sicher aus, heute bei uns zu bleiben.
Da wird ihm sicher auch die Frage gestellt, ob er wieder kandidieren wird als Bundespräsident. Das hat er ja bisher noch nicht bekannt gegeben. Ich glaube, auch heute wird er nichts dazu sagen. Er ist ein bisschen in der Bredouille, weil sich ja der mächtigste Zeitungszar dieses Landes, ein sehr alter Mann in der Mutgasse in Wien, offenbar jetzt den niederösterreichischen Landeshauptmann herbeiwünscht. Und Antonio Vieren hat im Standard da sehr, sehr was Schönes drüber geschrieben. Das werden wir dann vielleicht auch noch kurz verpacken.
Ja, dann wird es wahrscheinlich noch ein paar Einwürfe zu verschiedensten Themen und Personen von Michael Jackson über Barack Obama bis Martin Graf geben. Also in den letzten Wochen, seit unserer letzten Sendung auch, die ist jetzt schon länger her, hat sich ja national, international eigentlich sehr viel getan.
Aber ja, auf jeden Fall, denke, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Die Zeit läuft uns auch irgendwie davon. Also wir schauen dann, dass wir in wenigen Minuten starten mit dem ersten Thema und machen jetzt eine kurze Musikpause.
Eine erste Musik, quasi zum Aufwachen.
Sollen wir vielleicht noch die Kontaktdaten, falls sich jemand einmischen will in unsere Sendung? Ja, ich weiß sie nicht.
Also wir freuen uns vor allem über Rückmeldungen über Skype oder Anregungen, Kritik, Auskünfte. Und zwar ist es der Benutzer radio.b138.at.
Genau, und sonst vielleicht generell zu unserer Sendung gibt es kommentiert.at, da findet ihr die ganzen alten Sendungen als Mitschnitt und auch Informationen zu den nächsten Sendungen. kommentiert.at. Gut,
okay, und bis gleich. Für die jetzt erst aufgewacht sind, gibt es zum Aufwachen was Flottes, Immigrant Punk von Gogol Bordello. Ja, das scheint nicht ganz zu klappen. Dann nehmen wir etwas aus der Playlist des Radio B138.
Ja. Ich glaube, man hört uns jetzt auch nicht.
Doch?
Doch. Ich glaube, ja.
Ja. Aus der Tagesplaylist.
Einfach ein Zufallstreffer.
Ja, auch trotz dieser Probleme, bitte nicht zu Heinz Fischer umschalten, bitte auf Radio B138 oder zumindest das Beide. Bild von Heinz Fischer und der Ton vom Radio B138.
Wer stellt denn heute eigentlich die Fragen in der Pressestunde?
Hans Bürger und der zweite Name ist mir...
Sicher wer von der Krone.
Ich glaube auch. ich habe es leider
nicht vielleicht mehr geöffnet. Klaus Pandi.
Werden wir gleich nachschauen.
Ja, und jetzt Andreas, ring dich durch.
Oh, es ist oh, schon es wieder ist vorbei.
Pressestunde mit Herrn Bundespräsident Dr. Heinz Fischer.
Ah, jetzt funktioniert.
Was funktioniert jetzt?
Ja, es ist am... Das ist mein Lied.
Ah, sehr gut.
Und Gogol Bordello. Ja, willkommen zurück. Erstes Thema ist Hintergebirge. Unsere Kinder werden uns für ein lebendiges Hintergebirge dankbar sein. Sehe ich da auf einem Plakat, auf einer Dokumentationsbroschüre, einem Dokumentationsheft des... damals anlässlich des 10. Jahrestages der Rettung des Hintergebirges erstellt wurde. Jetzt sind es genau 25 Jahre, nachdem das Kraftwerk im Hintergebirge verhindert worden ist. Christoph, du hast dich vor einigen Wochen genauer mit dem Thema auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du uns da ein paar historische Hintergrundinfos dazu geben. Mhm.
Ja, man soll nicht so voraussetzen, das Hintergebirge ist im Ennstal, Reichramming, heutiges Nationalparkgebiet. Ja, begonnen hat das Ganze im Mai 82. Da hat die Ennskraftwerke AG, die heute zum Verbundkonzern dazugehört, Österreichs größten Stromerzeuger, auch Wasserkraftstromerzeuger, erstmals Pläne bekannt gegeben, dort ein Speicherkraftwerk zu errichten. Das wären zwei Staumauern gewesen, eine 100 Meter hoch, die andere 80 Meter hoch, also gigantische Ausmaße und auch eine beachtliche Leistung wurde damals angestrebt, 93 Gigawattstunden. Ja, und gleich nachdem die Ennskraftwerke AG diese Pläne bekannt gegeben hat, hat sich auch eine Gegengruppe formiert mit dem Namen Schützt das Hintergebirge. Und so ist das dann über die Jahre dahingegangen. Das Problem war damals, dass in dieser Region, die heute auch noch irgendwie eine Krisenregion ist, es gibt dort relativ wenige Arbeitsplätze, ist ein Abwanderungsgebiet und damals haben sich halt viele Leute etwas davon versprochen, dass man dort ein Kraftwerk baut. Allein durch den Bau wären zahlreiche Arbeitsplätze entstanden. Viele haben sich da auch Grundablösen erhofft. Ja, einfach ein Geschäft mit dem Kraftwerk. Ja, die Landespolitik damals war Josef Ratzenböck von der ÖVP Landeshauptmann, stand auch hinter dem Kraftwerk, auch die SPÖ, die in dieser Region traditionell sehr stark ist, auch der damalige Bürgermeister von Reichramming, auch die Gewerkschaft stand hinter diesem Kraftwerk. Allerdings war die Gegengruppe auch nicht zu unterschätzen, die waren nämlich nicht nur die klassischen Umweltschützer, sondern auch der Alpenverein, auch der Landesjagdverband etc. Also
man hat gestern bei der Veranstaltung auch da sehr schön bei einer Fotoshow gesehen, wie viele Leute eigentlich da hinter dieser Gegenbewegung standen. Also nicht nur eben die Leute, die dann wirklich vor Ort die Baustelle dort besetzt haben, friedlich, sondern auch eben viele Leute, die sich extra dafür auch freigenommen haben oder auch viele Leute aus der Umgebung, gerade Bäuerinnen und Bauern, die die Menschen dort mit Decken, mit Getränken, mit Nahrungsmitteln versorgt haben, damit die diese friedliche Besetzung auch gut durchstehen können.
Genau. Ja, zur Besetzung. Im eigentlichen Sinne ist es ja dann erst im Juni vor 25 Jahren gekommen, im Juni 1984. Da ist es trotz eines negativen Gutachtens zum Baubeginn gekommen. Und dann haben aber die Kraftwerksgegner gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen und wir machen von unserem Recht auf Gemeingebrauch, von Wasser Gebrauch und kampieren dort und besetzen die Baustelle friedlich. Und nach wenigen Wochen war das Ganze dann aus. Auch auf politischen Druck hin, der Handelsminister, der damalige, hat dann auch gesagt, das Projekt ist unwirtschaftlich, und bereits im September 1985 hat die Enzkraftwerke AG dann ihre Pläne zurückgezogen. Aber dem Ganzen ist ein sehr langer Kampf, ein sehr zäher Kampf um das Hintergebirge vorangegangen. Da wurde in Linz die Nibelungenbrücke zum Beispiel, wurde draufgeschrieben in einer Nacht- und Nebelaktion.
Genau, das
Hintergebirge ist
ein sehr beeindruckendes Bild eigentlich, ja. Und man sieht eben auch, welche Kreise der Widerstand dieses Ereignis da damals gezogen hat. Also es war nicht nur in der Region bis nach Linz, und vor allem auch die mediale Aufmerksamkeit für ein so regionales Thema ist eigentlich weit über die Grenzen der Region, durch das ganze Land eigentlich gegangen, was eigentlich heutzutage oft auch sehr schwierig ist, dass man regionale Themen, die quasi auch überregionale Bedeutung haben, wirklich auch breit publik macht. Aber es war damals, hat eigentlich ganz Österreich anscheinend da ins Hintergebirge auch geschaut und
auf jeden Fall
die Proteste verfolgt.
Es war auch so, dass die Kronenzeitung einen Schwenk gemacht hat damals und dann auch die Kraftwerksgegner unterstützt hat, wie dann auch später in Hainburg. Prominenter Unterstützer war auch der mittlerweile verstorbene Dr. Günther Nenning. Das heißt, es gab hier schon eine breite Front, und es wird auch immer wieder gesagt, das war eine Geburtsstunde, oder war die Geburtsstunde der Grünen. Die Geburtsstunde ist vielleicht falsch, aber es war eine Geburtsstunde. Es ist ja dann gleich weitergegangen im Herbst, im Herbst 1984 genau, mit der Hainburger Au.
Wurde euch gestern beim Fest oft quasi gesagt, dass das Hintergebirge quasi eine erfolgreiche Generalprobe
genau,
für Hainburg dann war.
Auf jeden Fall. Und vielleicht begonnen hat das Ganze eigentlich schon mit dieser Umweltbewegung, schon bei der Volksabstimmung über das Atomkraftwerk oder geplante Atomkraftwerk in Zwentendorf im Jahr 1978, wo ja die SPÖ und, damals diese schmerzliche Niederlage hinnehmen musste. Oder die Kraftwerksbefürworter. Ja, also ich habe dann auch mit einem Kraftwerksgegner von damals gesprochen. Der hat mir gesagt, dass es damals ein bisschen anders war als heute. Vielleicht, dass Umweltschutz damals sehr, ja, einfach sehr in war bei der Jugend. Er hat zu mir gesagt, wir haben unsere Mitstreiter in den Diskus rekrutiert. Also die haben da wirklich gesagt, hey, da gibt's was, da müssen wir dagegen ankämpfen. Ich weiß nicht, ob das in dieser Form heute noch möglich wäre.
Ja, es gibt ja diese Diskussion, eben auch gerade bei den Grünen, die eigentlich die Umweltpartei wären, dass sie so wie andere Parteien mehr zu den Leuten müssen und eben auch, wo immer plakativ gesagt wird, sie sollen in die Diskus gehen, so wie es halt vor allem eigentlich die FPÖ dafür steht. Zumindest sagt man es da immer, dass die zu den jungen Leuten in die Diskus geht. Und ja, diese Aussage ist sicherlich unter dem Gesichtspunkt heute auch interessant, denn die Herausforderungen, wenn man sich jetzt ansieht, Klimawandel, Energiepolitik, auch auf globaler Ebene, dass eben von Klimawandel, von Umweltzerstörung, dass da eigentlich gerade die ärmsten Regionen am stärksten betroffen sind und dass das auch unsere Solidarität, unsere Aufmerksamkeit verlangen würde. Gleichzeitig aber es anscheinend wirklich schwierig ist, dass man in der Bevölkerung das Bewusstsein für Umweltthemen, für Klimawandel wirklich schafft und auch dann mobilisiert die Menschen in dem Bereich. Das ist sicher eine Herausforderung und unter dem Aspekt ist gerade ein Blick in diese Zeit zurück sehr spannend, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Auch ich finde es auch bezeichnend, wie die Großparteien damals einfach, die Einstellung auch damals, ich glaube, dass man heute viel sensibler, heute steht eine ÖVP und eine SPÖ geschlossen hinter einem Nationalpark, aber damals hat der Landeshauptmann Ratzenböck gesagt, soll gesagt haben zu Kraftwerksgegnern, schaut's leideln, andere haben auch keinen Bach, also quasi scheißt euch nicht an, das ist ja nicht so besonders.
Wobei auch in diesem Aspekt auch von den Kraftwerksbefürwortern, von den Kraftwerksbauern, die dahinter standen, hat sehr direkte, sehr, sehr offensive Statements durchgegeben, auch in einem solchen Ton. Und das hat wiederum auch den Kraftwerksgegnern immens geholfen, die Leute zu mobilisieren. Denn wenn man eigentlich so beleidigend oder offensiv angegangen wird, dann ist das eigentlich noch viel mehr Motivation, dass man sich da dagegen stellt, dass man da was dagegen macht, gegen diese Mentalität des Drüberfahrens. Ja, aber vielleicht noch ein Wort zum Josef Ratzenböck, dem damaligen Landeshauptmann. Es war gestern eben eine Fotoshow auch und das letzte Bild war dann von Josef Ratzenböck mit einem Statement, das er jetzt im Frühjahr 2009 gemacht hat, wo er sich eben retrospektiv auch seine Meinung geändert hat und wo er auch explizit gesagt hat, man muss eben den Menschen, die damals den Widerstand geleistet haben, dankbar sein und dass das ein Zeichen dafür war, wie die Politik von den Menschen, vom Widerstand dieser Menschen lernen konnte, dass die Politik damals auf dem falschen Kurs war und dass man dankbar sein muss, dass die Beharrlichkeit, mit der diese Menschen ihr Ziel verfolgt haben, da eigentlich die Politik dann Lügen gestraft haben im Nachhinein.
Okay. Vielleicht noch zur Vollständigkeit halber, also am 25. Juli 1997 ist der Schutz des oder die Unantastbarkeit des Reichhamminger Hintergebirges quasi auch offiziell besiegelt worden, und zwar mit der Gründung des Nationalparks Kalkalpen. Also man darf hoffen, dass hier nie wieder irgendwelche Kraftwerke gebaut werden sollen.
Ja,
gut.
Ich denke, das war eine hoffentlich interessante, ein hoffentlich interessanter Blick zurück. Und ich würde sagen, wir spielen etwas Musik und kommen dann mit dem nächsten Thema wieder zurück. Und musikalisch kann ich das neue Album The Ground Below von Clara Lucia sehr empfehlen und möchte daraus nun das Lied All I Wish For spielen. Herzlich willkommen zurück. Das waren... Moment. Das waren zwei Lieder aus dem neuen Album von Clara Lucia, The Ground Below. Und die Titel All I Wish For und Old House For Sale. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Energie, erneuerbare Energie. Und ich möchte hier noch einmal kurz einen Blick zurückwerfen auf die gestrige Veranstaltung im Hintergebirge, wo Dr. Bernd Lötsch, schaue ich noch einmal, einer der Koryphäen der Umweltbewegung, auch von damals, wieder einen Vortrag gehalten hat. Und er hat hier etwas sehr Interessantes gebracht, eine sehr interessante Statistik. Nämlich wenn man sich den Energieverbrauch der Österreicherinnen und Österreicher ansieht, wie sich der in den Jahrzehnten seit den Diskussionen um Heimburg, um Zwentendorf entwickelt hat, wie sehr der angestiegen ist, dann hat er gesagt, dass seit Heimburg für diesen zusätzlichen Verbrauch nur 11 weitere Heimburgs notwendig gewesen wären, beziehungsweise dass seit Zwentendorf für den zusätzlichen Verbrauch 6 weitere Zwentendorfs notwendig gewesen wären. Und das zeigt eigentlich sehr gut, dass die Diskussion über weitere Kraftwerke eigentlich das wichtigste Thema gar nicht am Punkt trifft, sondern dass es eigentlich der Fokus viel mehr darauf gelegt werden sollte, wie man Energie einsparen kann. Einerseits durch gesteigerte Energieeffizienz und dann natürlich auch durch eine Verhaltensänderung beim Verbrauch, bei unserem Lebensstil, beim Konsum von Energie. Stichwort, dass man da wieder mehr auf Bewusstsein und auf Verzicht vor allem auch setzt. Und diese Themen wurden unter anderem auch angesprochen, um jetzt den Bogen zu schließen, bei einer Konferenz von der UNIDO vergangene Woche in Wien, einer der sogenannten Vienna Energy Conference, bei der ich war, und wo sich Vertreter von Regierungen, von Unternehmen, von Botschaften aus, vor allem aus Europa, aus Afrika und aus Asien trafen, um über Themen der Energie, der erneuerbaren Energie und des Klimawandels sich auszutauschen. Und das war sehr interessant, einerseits, weil man gerade auch bei den Gesprächen in der Pause super Einblicke bekommen hat, wie zum Beispiel Menschen in Ruanda vom Klimawandel betroffen sind oder wie die steigenden Meeresspiegel Menschen in den Pazifikinseln wie Samoa oder Kiribati da bedrohen. Also, weil diese ja eigentlich jetzt schon durch die Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Viel stärker als es bei uns jetzt durch die höheren Temperaturen, die es regelmäßig gibt, noch auffällt. Und bei dieser Konferenz wurden im Prinzip, ich habe das auch in meinem Blog geschrieben, 5 wesentliche Herausforderungen, 5 Maßnahmen auch, die man treffen muss, 5 Weichenstellungen erwähnt, und die würde ich gerne jetzt kurz diskutieren, Christoph. Und ja, was auf jeden Fall notwendig ist, das war da der Appell an die Politik auch, ist, dass es wirklich unterstützende Rahmenbedingungen gibt, dass die Politik wirklich einmal einen Kurs vorgibt, der klar in Richtung erneuerbare Energieträger geht. Das heißt, dass man auch beispielsweise Subventionen, die es immer noch für fossile Energieträger gibt, dass man die wirklich umschichtet, deutlich umschichtet zu erneuerbare Energieträger. Oder dass es auch, was der wichtigste Ansatzpunkt ist, dass es attraktive Einspeisetarife gibt für den selbst hergestellten Strom ins Netz, das eben in Deutschland der Fall ist mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das wirklich da vorbildhaft ist, das in 50 Ländern weltweit übernommen wurde, während in Österreich durch das Ökostromgesetz, das ja mehr oder weniger gescheitert ist, eigentlich sämtliche Investitionen in Windenergie, in Photovoltaik zum Erliegen gebracht worden sind. Und das ist einmal sicher ein Punkt, dass es da von der Politik eine klare Kursvorgabe gibt, die meiner Meinung nach hier in Österreich auf Bundesebene nicht wirklich zu sehen ist.
Ja, du bist in diesem Bereich der Experte. Ich kann nur aus meiner persönlich bzw. beruflichen Einschätzung von dieser aus Folgendes sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass in Österreich oder auch in Oberösterreich, dass es immer sehr viele Lippenbekenntnisse gibt. Mhm. Im Endeffekt, denke ich, brauchen wir wirklich auf Bundesebene oder dann auch auf Landesebene, je nachdem welche Kompetenz es ist, wirklich ganz klare Vorgaben. Ich glaube, es hat ja jetzt auch im Landtag, gerade die SPÖ hat sich da nicht besonders hervorgetan, da wurde nicht mitgestimmt.
Genau.
Da hast du auch massive Kritik am Landeshauptmann-Stellvertreter Erich Heider geübt.
Genau.
Was ist da genau passiert?
Also es wurde am vergangenen Montag das sogenannte Energiekonzept 2030 beschlossen, das über 100 Maßnahmen ist für die nächsten Jahre beinhaltet in Oberösterreich für Investitionen in erneuerbare Energien, das auch dem ein sehr langer Beratungsprozess mit Experten aus Wirtschaft, aus Wissenschaft vorangegangen ist. Und eben wenige Tage davor hat der Erich Heider daran massive Kritik geübt, weil es im Anhang dieses Dokuments eine lose Ideensammlung gibt mit Ideen, die quasi für irgendwann in der Zukunft denkbar wären, aber die explizit nicht Bestandteil der Maßnahmen sind. Und deswegen hat er angekündigt, dagegen zu stimmen. Es gab dann eben von den Grünen auch extra noch, glaube ich, einen Antrag oder wurde es eben im Gesetz noch extra noch vermerkt, dass das explizit nur eine lose Ideensammlung ist und nicht Teil der Maßnahmen. Trotzdem hat der Erich Heider dann am Montag dagegen gestimmt und ja, ist meiner Meinung nach ein Fall, wo ein Wahlkampfkalkül eigentlich über jegliche Vernunft geht. Mhm. Weil ich denke mal, gerade wenn wirklich, ist ja nicht so, dass das jetzt von Schwarz-Grün im stillen Kämmerlein erarbeitet wurde, sondern dass da wirklich eine sehr breite Masse an wirklich Experten in dem Bereich da mit einbezogen wurde. Und
was mir sehr wichtig erscheint, ist Folgendes, dass diese ganze Energiewende nur dann funktionieren wird, wenn hier auch alle vorhandenen sozialen Barrieren abgebaut werden. Also es muss auch möglich sein, dass sich, sage ich mal, arme Leute oder beziehungsweise Durchschnittsverdiener, dass es für die attraktiv ist, umzurüsten oder Schritte zu setzen. Es kann nicht sein, dass das im Endeffekt nur für die Wohlhabenden möglich ist, weil das ist ja dann wieder, geht dann in die total falsche Richtung, dass die Reichen dann quasi energieautark sind oder saubere Energie beziehen und dadurch auch entsprechend wieder ihren Wohlstand vergrößern. Und dass die Armen mit Kohle und fossile, also mit fossiler Energie weiter wursteln und dafür immer mehr bezahlen. Also da muss die Politik die Rahmenbedingungen setzen. Und das ist ja auch die Masse. Ich glaube, nur dann kann es funktionieren, dann erreicht man auch die kritische Masse, um hier wirklich auch Effekte für das Klima oder auch für unsere, ja, für eine positive Energiebilanz zu setzen.
Das sicherlich. Also es gibt ja auch Förderungen für Pelletsheizungen und so, aber das muss sicherlich noch viel mehr publik gemacht werden, vor allem dass man auch dann zeigt, die Menschen, die wirklich davon profitiert haben, ja, auch zum Beispiel im Bereich thermische Sanierung, du hast das genau richtig gesagt, wenn man da nicht investiert oder gerade weil sich Menschen, ja, die jetzt weniger Einkommen oder weniger Geld zur Verfügung haben, sich das in der Regel nicht leisten können, ist es eigentlich etwas, ja, dass die Ungleichverteilung, also die Abhängigkeit von fossiler Energie tut die Ungleichverteilung eigentlich verstärken, weil vor allem nach der Krise wird Öl und Gas sicher wieder teurer werden. Und ja, es können sich heute schon viele Familien, Alleinerzieherinnen oft im Winter das Heizen nicht leisten.
Genau. Und heizt da mit Strom oder mit Heizlüftern, die extreme Stromkosten verursachen. Und das ist ja auch ein Aspekt generell, also abseits vielleicht auch von der Energie, die Armen geben im Vergleich zu ihrem Einkommen deutlich mehr Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus. Je höher das Einkommen, desto geringer wird dieser Anteil. Ja. Also hier gibt es ja schon diese Ungleichheit und die kann durch die Energiewende, die sollte nicht noch größer werden. Ja.
Und wenn man eben beim Thema ungleiche Verteilung ist, dann ist auch ein größerer Blick, ein weltweiter Blick beim Energieteam auf jeden Fall notwendig. Und da wurde eben bei der Konferenz auch gesagt, dass internationale Kooperation besonders wichtig ist. Denn wenn es jetzt um die Energieversorgung geht, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht, dann kann das einfach in der Regel kein Land alleine bewerkstelligen, diese Herausforderungen. Und gerade die Länder, die ohnehin schon am ärmsten sind und dann noch zusätzlich von den Folgen als erste und am stärksten betroffen sind, gerade in Afrika, die brauchen da einfach die Unterstützung von Europa, von den USA, von anderen Ländern, weil das vielleicht zwei Eindrücke von der Konferenz. Zum Ersten, wie macht sich das bemerkbar? Ich habe mit einem Vertreter aus Ruanda gesprochen, der hat gesagt, dort ist normalerweise die Trockenzeit 6 Monate. Letztes Jahr waren es plötzlich 8 Monate. Und das ist in einem Land, wo die Menschen von der Landwirtschaft abhängig sind, sehr stark abhängig sind, ist es natürlich eine Bedrohung der Existenzgrundlage dieser Menschen. Und
ja, auf jeden Fall.
Ja, also es bedeutet dann Hunger, das bedeutet höhere Kindersterblichkeit noch einmal. Und von diesem Aspekt her muss man da einfach etwas machen. Und andererseits, diese Länder haben ja hervorragende Verhältnisse für Sonnenenergie, für Geothermie, für Windkraft, wenn es dann den Küsten Afrikas wie beispielsweise in Marokko ist. Aber sie haben einfach nicht die Mittel, die finanziellen Mittel, und sie haben nicht das technologische Know-how. Und genau diese zwei Sachen wurden immer erwähnt, da brauchen sie Unterstützung von Europa in diesen Bereichen. Und für Europa ist es eben auch eine Chance dann, weil durch den Export von Photovoltaikanlagen beispielsweise oder des technologischen Know-hows entstehen ja hier in der Region wieder Arbeitsplätze, entsteht auch hier Wertschöpfung.
Die Green Jobs.
Genau.
Ja, ein Faktor wird noch sein, vielleicht zum Abschluss dieses Themenblocks. Wie beurteilst du den asiatischen Raum, China? In China setzt man ja auch noch nicht wirklich auf erneuerbare Energie. Mhm. Wie ist das zu beurteilen? Ist nicht alle, lass mich noch kurz die Frage fragen, sind nicht alle unsere Bemühungen umsonst, wenn in China, sage ich mal, auf Volldampf mit Kohle, Öl und Gas gewirtschaftet wird, ist das nicht?
Das sicherlich. Also ich habe vor kurzem eben die Statistik wieder gelesen, in China wird alle 10 Tage ein neues Kohlekraftwerk errichtet. Kohle ist ja mit Abstand wirklich die schmutzigste Energieform, der schmutzigste Energieträger. Das ist natürlich sehr bedenklich. China hat jetzt insgesamt von den Emissionen mit den USA aufgeschlossen. Das sind die zwei Länder mit den höchsten Gesamtemissionen. Und wenn man sich jetzt diese drei Hauptverursacher ansieht, USA, Europa, China, dann ist klar, es kann nur wirklich Lösungen geben, wo alle drei mitziehen und wo auch dann, je weiter sich andere Länder auch entwickeln, Brasilien, Indien und so weiter, auch diese dann mitziehen, wenn es bei denen dann wirklich kritisch wird, wie in China jetzt. Aber man soll auch nicht ablenken, die Pro-Kopf-Emissionen in den USA, aber auch in Europa sind immer noch deutlich über den Werten von China. Also man kann
aber,
jetzt nicht
aber
nur
das
sagen,
ist ja eigentlich,
da ist China die große Bedrohung. Ja. Solange wir hier nicht vieles auch umstellen, bei Energieeffizienz, beim eigenen Konsum, bei der Lebensweise.
Das ist vielleicht, da magst du schon recht haben oder da hast du recht, nur das Problem dabei ist, dass China immer noch in gewisser Weise auch ein Schwellenland ist, und wenn man davon ausgeht, dass der Lebensstandard der Chinesen in den nächsten Jahren besser werden wird, dass dort die Motorisierung nach wie vor zunimmt, dass wahrscheinlich auch die Chinesen vorhaben, sich irgendwo ihre Einfamilienhäuser hinzustellen, und dass immer der Verkehr zunimmt. Also dann kann man davon ausgehen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch der Chinesen oder die CO2, also dieser Klimafußabdruck der Chinesen immer größer werden wird. Und
sicherlich, aber es ist da auch nicht alles nur oder so negativ zu sehen. Zum Beispiel China ist auch bei der Entwicklung eines Elektroautos, glaube ich, auch sehr engagiert und auch relativ weit. oder auch China ist mittlerweile der größte Hersteller von Solaranlagen. Und China...
Ja, aber wahrscheinlich auch nur als billiger Zulieferer für europäische und US-amerikanische Konzerne. Und nicht aus eigenem Know-how heraus und eigenem Interesse, möglicherweise.
Aus eigenem Interesse wird wahrscheinlich schwierig, aufgrund des Smogs, der in vielen chinesischen Städten der sich
ja, vielleicht hält, eher als Produktionsauslagerung dorthin. Aber man soll nicht zu schwarz malen.
Aber vielleicht noch dann als letzten Punkt, was meiner Meinung nach noch sehr interessant ist einfach, dass bei diesem Thema die Einbindung von Bürgerinnen, von der Zivilgesellschaft wirklich auch wichtig ist. Das wurde immer als kritischer Erfolgsfaktor auch erwähnt, weil eigentlich erneuerbare Energien ja ein sehr regionales Thema ist, weil es die Möglichkeit schafft, dass man wirklich dezentral vor Ort in den Regionen den Energiebedarf auch decken kann. Und da sind natürlich gerade, was ist Flexibilität, was Geschwindigkeit dieser Maßnahmen, auch von Änderungen im Lebensstil, vielleicht auch von der Förderung von oder Bewusstseinsbildung für Energieeffizienz betrifft, gerade NGOs oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die wirklich vor Ort verankert sind, ein sehr wichtiger Player, den man da ins Boot holen muss und der bei den Menschen wirklich vor Ort da, glaube ich, ja, viel verändern kann, was halt die Aufmerksamkeit, die Information betrifft. Und weil meiner Meinung nach gerade in unserem Lebensstil werden in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt große Veränderungen, auch Einschnitte notwendig sein, um ja, das Ganze noch in eine halbwegs akzeptable Bahn zu lenken.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Musikpause und sind dann gleich wieder zurück, eventuell mit dem Thema Bundespräsidentendiskussion, auch Kronenzeitung und Hans Dichand.
Ja, und ich spiele ein Musik von Martha Wainwright. Ja, herzlich willkommen zurück. Das war von Martha Wainwright aus dem gleichnamigen Album. Das Lied mit dem netten Titel Bloody Motherfucking Asshole, gewidmet unserem dritten Nationalratspräsidenten. Ja, Christoph, bleiben wir bei der Politik. Heinz Fischer sitzt momentan in der ORF-Pressestunde.
Ja. Ja, hochinteressant, wie Hans Dichand seine Wünsche lanciert. Da gibt es ja jetzt in der Krone am Freitag immer diese Beilage live. Oder live heißt es, ja genau. Und da gibt es immer diese, auf eine Melange mit Hans Dichand. Und da interviewt dann Nadja Weiß, ihren Chefredakteur und Herausgeber. Und da hat er dann gesagt, dass er das Gefühl hat, dass die Prolls eigentlich recht gute Arbeit machen und dass er sich vorstellen könnte, dass der kleine Pröll, der derzeitige Vizekanzler und Finanzminister Josef, doch durchaus Bundeskanzler werden könnte und der Erwin, der Landeshauptmann von Niederösterreich, doch auch Bundespräsident. Ja, und das möge so geschehen und jetzt wird in der Krone auch schon ordentlich die Kampagne dafür gefahren. Hans Dichand, mittlerweile 88 ja. Jahre alt, schreibt in Österreich eigentlich vor, was geschehen soll, ein bisschen wie ein Kaiser. Es möge bald, das Volk möge doch richtig entscheiden, weil eigentlich ist das Volk oder sind wir in der Mutgasse eh nicht zufrieden mit dem, was der Heinz Fischer macht und auch nicht mehr so ganz zufrieden, was der Werner Faymann macht, weil der Werner Faymann ja jetzt offenbar auch anderen Zeitungen, zum Beispiel Österreich, auch großzügig Inserate zukommen lässt. Und ja.
Und da sind wir eigentlich schon bei einem interessanten Aspekt, weil sich die Menschen natürlich gefragt haben, woher kommt dieser Meinungsumschwung, woher kommt diese Anbiederung Andi Prölls durch dich und her. Und es wird hier ja auch gemunkelt, dass dahinter auch Eigeninteresse steht, weil es natürlich für das erwartende Inseratevolumen in der Kronenzeitung einen Unterschied machen würde, ob jetzt ein relativ fader, quasi entschiedener, im Vorhinein entschiedener Wahlkampf Fischer gegen genau. irgendwelche ja, Pseudokandidaten ansteht, oder ob es wirklich ein Duell ist, Fischer gegen Pröll auf fast Augenhöhe, wo vor allem die Großparteien ein dementsprechendes Inseratevolumen lancieren würden.
Genau, das ist ein Aspekt. Und dann glaube ich, der andere Aspekt ist, Hans Dichand ist durchaus machtbewusst und schaut vielleicht auch, hat gesehen, es kann funktionieren. Zum Beispiel im EU-Wahlkampf unser Kandidat, der Krone-Kandidat Hans-Peter Martin erreicht, ja, Stand der Bede fast 20% oder 18%. Wenn wir das auch mit, vielleicht könnten wir ja auch einen Bundespräsidenten unserer Gnaden wählen lassen. Ja, eine sehr bedenkliche Entwicklung meines Erachtens und ich möchte dann noch kurz was vorlesen vom Antonio Vieren.
Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, es ist auch interessant, welche Kreise zieht. Also auch der Fellner von Österreich hat dann gleich sich auf den Wagen aufgeschwungen und hat auch sein Lob für Erwin Pröll ausgedrückt. Und vor allem auch im Internet, auf Facebook, gab es gleich Gruppen für eine Wiederkandidatur für Heinz Fischer, Gruppen für Erwin Pröll und auch sogar schon eine Gruppe für einen möglichen Kandidaten Alexander Van der Bellen. Also das hat auch in der Internet-Community wieder einmal sehr schnell sehr weite Kreise gezogen.
Genau, und Maria Vasilakou hat ja gestern auch im Standard gesagt, sie könne es sich vorstellen, aber entschieden werde das erst im Herbst, ob man genau. Alexander Van der Bellen ins Rennen schickt um den Bundespräsidenten. Aktuelle Info vielleicht, also momentan dürfte Heinz Fischer in der Pressestunde noch nichts gesagt haben zu einer genau. möglichen Kandidatur.
Also wir haben ja. über Twitter das schnellste Nachrichtenmedium noch keine diesbezüglichen Äußerungen noch vernommen. Keine.
Ja, ich möchte noch eingehen auf eine Kolumne von Antonio Vieren, auf ein Dramolett, das gestern in der Tageszeitung Der Standard erschienen ist. Mit dem Titel Dichand später Jahre. Ja, ich lese das jetzt vor. Dichand später Jahre. Regieanweisung. Arbeitszimmer, Stuck, Plüsch, roter Samt. An den Seitenwänden Porträts des Bundespräsidenten der Republik Österreich Pröll und des Bundeskanzlers der Republik Österreich Pröll. Hinter einem mächtigen Schreibtisch, mit einem zufriedenen Lächeln in der Kronenzeitung blätternd, der rüstige Greis Hans Dichand. Aus der Zeitung die Stimmen Klaus Pandis, Michael Janés und Wolf Martins. Klaus Pandi, Innenpolitikchef, Michael Janés, Kolumnist, Post von Janés, diese Kolumne, und Wolf Martin, der Hausdichter der Kronenzeitung. Klaus Pandi sagt oder schreibt: Österreichs Bürgern reicht schon langsam die devote Haltung des Bundeskanzlers Pröll der Europäischen Union gegenüber. Ein gleichermaßen für die Interessen des Landes eintretender, wie über die Landesgrenzen hinaus bekannter und geachteter Mann, ein Mann wie Hansi Hinterseher ist es, den die Wähler jetzt an der Spitze des Staates sehen wollen. Michael Janés sagt: Wenig geehrter Herr Bundespräsident Pröll, wie lange noch wollen Sie dem stümperhaften Treiben der Regierung Ihres Neffens untätig zusehen? Wenn Sie nur für 10 Minuten täglich Ihr Büro verließen, wüssten Sie, dass die Zustände in unserem Land unerträglich geworden sind und die Bevölkerung erwartet, dass Sie endlich handeln und diese Unregierung abberufen und den Weg freimachen für Neuwahlen. In Hansi Hinterseher steht ein entschlossener, fähiger Mann bereit, der endlich die Chance bekommen sollte, die Geschicke dieses Landes in neue, bessere Bahnen zu lenken. Und Wolf Martin dichtet: Wer repräsentiert dieses Land wohl eher als unser Hansi Hinterseher? Die Kanzlerwürde stünd ihm gut, vom Blondschopf bis zum Belz Moonboot. Regieanweisung: Das Telefon klingelt, Dichand nimmt ab. Dichand: Ach du, natürlich, ich habe es dir ja gesagt, sicher, ja. Manchmal glaube ich es selbst nicht. Was? Aber selbstverständlich. Wie viel willst du wetten? Meinetwegen. Aber ich warne dich, du verlierst. Gut, gut, dann bis morgen. Servus, Baba, dos videnje. Er legt auf, kopfschüttelnd zu sich, unbelehrbar der Mann. Er drückt einen Knopf der Sprechanlage. Parole für morgen, Kommissar Rex muss Polizeipräsident werden. Ich wiederhole, Kommissar Rex muss Vorhang. Ich glaube, das zeigt sehr gut, wie diese Kampagnen in der Krone gefahren werden, über mehrere Ebenen, über die Kolumnisten, über vermeintliche objektive Berichte und dann auch über den Hausdichter Wolf Martin. Ich wollte schon fast sagen Hans-Peter Martin, aber der ist ja auch quasi ein Hausdichter, Hausschriftsteller. Ja, also und dann auch noch, natürlich noch die Leserbriefe, wo man dann ganz gezielt auswählt und dann auch demjenigen Kandidaten ausrichten lässt, was man von ihm hält. Und das ist sehr geschickt gemacht in der Kronenzeitung und die Leute oder die Leser können dann eigentlich nicht mehr unterscheiden, was ist da jetzt Meinung, was ist wirklich, was ist
gibt's
objektiv, was ist wirkliche Information. Und das ist dann so ein Meinungsbrei, der im Endeffekt die Leute offenbar sehr stark beeinflusst. Und wenn in der Krone 15 Mal geschrieben wird, der Bundespräsident Heinz Fischer verlässt die Hofburg eh nie und ist eigentlich überhaupt nicht volksnah und ziemlich fad und macht nichts und das Amt des Bundespräsidenten leidet, dann irgendwann glauben es die Leute offenbar, ja. Und dann ist der Weg frei für einen Erwin Bröll.
Ja. Ja, also Heinz Fischer hat anscheinend für
viele neue Inserate
auch über sein angesprochen auf die Wiederkandidatur auch versucht, das Thema vom Tisch zu bekommen, weil es auch einfach die ganze Diskussion einerseits, warum soll er wirklich jetzt schon im Sommer seine Wiederkandidatur ankündigen? Es wäre ja strategisch auch nicht unbedingt optimal, so früh und gerade in der Sommerzeit das anzukündigen. Und eben auch, was jetzt eine Kandidatur von Erwin Bröll oder von Alexander Van der Bellen oder von wem auch immer betrifft, denke ich, werden diese natürlich abwarten, die Entscheidung von Heinz Fischer. Und deswegen wird man auch von den anderen Kandidaten vorher nichts wirklich hören, keine großen Ansagen.
Ich glaube auch nicht. Und Erwin Bröll wird sicher nur kandidieren, wenn er sich der Unterstützung irrelevanter Medien sicher sein kann. Und er wird sicher nicht antreten, um dann knapp gegen einen Heinz Fischer zu verlieren. Das will er sich gut überlegen. Aber momentan schaut es nicht so schlecht für ihn aus, wenn man davon ausgeht, dass dass ÖVP und SPÖ circa gleich stark sind, dass der Fischer vielleicht einen Amtsbonus hat. Aber wenn Bröll wirklich die Unterstützung der Kronenzeitung auf seiner Seite hat, könnte das den Amtsbonus möglicherweise übersteigen.
Aber hat Erwin Bröll auch außerhalb von Niederösterreich wirklich das Standing, dass er auch über die ÖVP-Parteigrenzen hinweg
ansprechen kann? Er hat zumindest in Oberösterreich kein so schlechtes Standing und er hat wahrscheinlich auch in Wien kein so schlechtes Standing. Und von dem her, da hat Fischer natürlich auch ein gutes Standing in Wien, aber trotzdem, ich glaube, die wirklich großen Bundesländer, Oberösterreich, Niederösterreich, in der Steiermark, glaube ich, schaut es nicht so gut aus, aber ich glaube, da ist schon ein Potenzial da, auch im Westen, der traditionell ja eher der schwarzen Reichshälfte zuzurechnen ist. Ich denke, da sind die Chancen da. Und Bröll, der ja sagt, er hat, glaube ich, noch nie recht viele Bücher gelesen, Den Schatz im Silbersee von Karl May, und sonst braucht er eigentlich nicht lesen, andere müssen lesen, er schafft so, hat er irgendwie gesagt in einem Interview. Er ist ein Macher, zumindest wird er in Niederösterreich so gesehen, und er versteht sich offenbar auch recht gut mit dem Hans Dichand. Da gab es ja dann auch so ein Krönungsinterview, mehr oder weniger, vor kurzem. Und
das Thema wird uns sicherlich noch die nächsten Monate weiter begleiten.
Gut, jetzt Stück ist es mittlerweile
Musik, Mittag. jene, die ein Mittagessen vor sich haben. Ja, wir hoffen, eine ansprechende Begleitdiskussion zum Sonntagsessen bieten zu können.
Genau.
Durch die richtige Begleitmusik.
Ja, und vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf die zweite Sendungshälfte. Christoph Radinger dürfte dann einmal eintreffen und er hat ja noch etwas vor, einen Nachruf auf Michael Jackson. Und wir haben noch Themen.
Ja, Michael Jackson, der in der letzten Woche quasi die Revolution im Iran abrupt beendet hat, medial,
ja, das
um es überspitzt zu formulieren. Nein, Iran vielleicht kurz auch als Thema.
Ja.
Und ja, vielleicht auch ein paar Eindrücke, was sich in Wien so alles getan hat oder nächste Woche tun wird politisch.
Genau, und dann machen wir vielleicht auch noch einen kurzen Ausblick auf das Inok Sommerfest, das am 1. August traditionell am Schlossdeich in Schlierbach über die Bühne gehen wird.
Ja, jetzt gibt es ein Lied vom aktuellen Album Verlass die Stadt von der Künstlerin Gustav. Alles renkt sich wieder ein. Ein optimistischer Satz der Künstlerin Gustav.
Ja, schön, wenn man daran glaubt. Ganz ohne Subversion. Ja, was haben wir jetzt gesagt? Du hast den Iran angesprochen.
Ja.
Du hast gesagt, Michael Jackson killed the Iran Revolution.
Naja, es ist überspitzt formuliert, wenn man das mediale Geschehen betrachtet der letzten Wochen, wo ja der Iran, soweit er auch geografisch entfernt sein möge, sehr präsent war, was auch sehr gut und sehr wichtig war, nach diesem Wahlbetrug, der dort offensichtlich stattgefunden hat, nach den Protesten, die gewaltsam zum Teil niedergeschlagen wurden und vor allem auch, wo einmal mehr wirklich gezeigt wurde, wie neue Medien, soziale Netzwerke wirklich, auch wenn klassische Medien vor Ort sehr behindert werden, sehr eingeschränkt werden in ihrer Arbeit, ausgewiesen werden, wie diese dennoch dafür sorgen können, dass Informationen über die Vorgänge dort um die Welt gehen und auch von Menschen aufgegriffen werden, dass ein Bewusstsein weltweit geschaffen wird für die Vorgänge und dass auch solidarisiert wird, wie es beispielsweise auch in Wien war bei einem Protestzug, wo ich auch mitgegangen bin, wo viele Menschen aus der eigentlich großen iranischen Community in Wien dabei waren, aber auch viele Österreicherinnen und Österreicher, die da ihre Solidarität ausgedrückt haben, weil es einfach wichtig ist, dass man bei so einem demokratiepolitisch wichtigen Thema auch, man sagt ja oft, man vergisst ja auch oft, was bringt uns die Demokratie, was heißt es wirklich frei wählen zu können, und da sieht man wirklich wieder, was es bedeutet und wie schwer es sein kann, wie schwer es in der Regel ist, von einem autoritären System in ein demokratisches System da den quasi Umsturz zu schaffen.
Wobei ja dieser neue oder dieser Revolutionär nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist.
Genau.
Aber besser als nichts.
Genau, aber es wäre wahrscheinlich eine Verbesserung und vor allem wäre es, wenn es einen Machtwechsel gäbe, vor allem auch ein Zeichen an die Welt, weil eben dieses doch sehr arrogante Auftreten von Ahmadinejad gegenüber Israel, gegenüber dem Westen, gegenüber anderen Ländern in der Region einfach für Konfliktstoff gesorgt hat. Und da ist ein Wechsel immer positiv, denke ich. Und bietet eine neue Chance. Und andererseits, was auch interessant ist, vielleicht noch als Anmerkung, ich war dann, glaube ich, vor zwei Wochen auch beim EU-Hauptausschuss im Parlament, der eben ausnahmsweise öffentlich war, wo es darum ging, Faymann und Spindlecker waren zu Gast vor einem Treffen auf europäischer Ebene der Minister, wo sich auch von Schüssel bis Van der Bellen praktisch alle Politiker dafür ausgesprochen haben, dass Europa vom Iran wirklich Aufklärung fordert und auch ein klares, ja, Klarheit fordert. Nur wieder einmal, der Vertreter von der FPÖ hat dann von sich gegeben, die Aussage, die Wahlen im Iran sind zu akzeptieren, das war ein deutliches Votum. Und das ist natürlich nicht nur eine Farce gegenüber den Menschen dort, sondern das ist auch einfach ein Zeichen, wie die FPÖ immer wieder mit solchen Aussagen, ich sage gezielten Aussagen, schrittweise eigentlich auch die Demokratie an sich und auch hier immer wieder leicht unterwandert und aushöhlt und wie das eigentlich einfach so stehen gelassen wird, dass es da eigentlich keine wirklich Empörung gibt über eigentlich Aussagen, die mehr oder weniger haltlos sind.
Wenn ich jetzt FPÖ-Politiker wäre, würde ich sagen, genau, ganz im Gegenteil, dass im Irak war ja eine demokratische Iran. Wahl, im Iran war ja eine demokratische Wahl und wir als FPÖ setzen uns dafür ein, dass der Wählerwille akzeptiert wird.
Ja, also ich habe dann das Wortspiel Strach-Medinecad auch kreiert. Vielleicht ist es so ein demokratisches, pseudodemokratisches System, auch das die FPÖ anstrebt.
Der blaue Planet. Wo ja. Dann Bier getrunken wird und gegrillt wird und wo es dann...
Jedenfalls, dann kam der plötzliche Tod von Michael Jackson, der dem Iran viel von seiner Medienpräsenz gekostet hat. Und Michael Jackson ist ja ein musikalisches Thema. Und darum begrüßen wir bei uns unseren Musikchef Christoph Radinger. Hallo.
Ja, guten Tag, einen schönen Sonntag hier. Ich komme direkt aus dem Mahlzeitort Schlierbach. Ich habe hier so ein grünes Poloshirt an, das wurde bereits als Mahlzeitshirt hier identifiziert.
Ja, offizieller
Mahlzeitbotschafter hier in der Sendung. Mhm. Michael Jackson, ein wahnsinnig gehypter Star. Ich habe mir ein bisschen seine Diskografie in letzter Zeit angesehen. Und mich auch ein bisschen, ich war nie ein großer Fan von ihm, aber doch diese Medienfigur Michael Jackson ein bisschen genauer angesehen, der eigentlich grundsätzlich eine sehr, sehr tragische Figur ist, aber trotzdem ein, zumindest in Ansätzen oder in manchen Momenten, wirklich absolut genialer Musiker, auch Tänzer, Bühnentänzer. Und Trendsetter in vielerlei Hinsicht. Am Schluss natürlich, oder eigentlich nicht am Schluss, sondern bereits seit Mitte der 90er Jahre ist sein Stern kontinuierlich im Sinken gewesen, vor allem eben durch diese Pädophilie-Vorwürfe, die er nie entkräften konnte, beziehungsweise von denen er sich losgezahlt hat und eigentlich mehr oder weniger ein Schuldeingeständnis dafür abgeliefert hat, Es ist, glaube ich, um 200 Millionen Dollar gegangen, die er ausgegeben hat oder spendiert hat, damit die Familie dieses einen Jungen sozusagen vor Gericht keine Aussage mehr tätigt. Ein Wahnsinn eigentlich. Und noch einmal 2003 gab es einen Prozess, wo er im Zweifel freigesprochen wurde. Ja, trotzdem, wie gesagt, ein Superstar, wie es ihn kaum eigentlich gegeben hat, vielleicht Frank Sinatra, Elvis Presley oder John Lennon. Und auch ein Jugendlicher, praktisch eigentlich schon als Kind, für das Showbusiness fast selbst missbraucht er eigentlich. Ja. Also von seinem Vater, dem tyrannischen Joe Jackson, der ihn immer Big Nose genannt hat. Und eigentlich nie eine richtige, unbeschwerte Kindheit ihm eigentlich ermöglicht hat, sondern immer nur Druck, Leistung. Und die Jackson 5, das ist unglaublich, wie die auf den Videos locker daherkommen, auf diesen frühen Musikvideos oder eben Live-Mitschnitten. Und in Wahrheit der totale Drill dahinter. Ja. Und Ronald Reagan, eben der ehemalige US-Präsident, hat eben gesagt, dass er die Verwirklichung des amerikanischen Traums ist, dass seine Karriere eben die Verwirklichung dieser amerikanischen Grundidee ist. Auch George Bush, der Ältere, hat ihn sehr oft gewürdigt. Ich glaube, dass Michael Jackson generell ein eher unpolitischer Mensch gewesen ist. Allerdings sozial durchaus engagiert, also das muss man wirklich sagen, auch bei diesen Live Aid Mitte der 80er Jahre, bei diesen großen Projekten, als in Afrika, die Äthiopien und so, die großen Hungerkatastrophen waren, da war er wirklich federführend dabei.
Vielleicht eine kurze Frage in die Runde. Wie habt die obligate Frage, wo habt ihr vom Tod von Michael Jackson erfahren? Wie habt ihr im ersten Moment darauf reagiert? Was waren eure ersten Gedanken?
Bei mir war es so, ich habe das erst am Tag, wann ist er jetzt genau gestorben?
In der Nacht, also gegen Mitternacht unserer Zeit.
Von Donnerstag auf Freitag, genau, vergangener Woche. Und ich habe das erst am Freitag eben gegen 9 Uhr vormittags erfahren von einer Kollegin. Ja. Und ja, mir war das eigentlich ziemlich...
Ja,
Blunzen.
Das ist auch so eine Geschichte, ne? Also Michael Jackson, eben das Medienprodukt und auch das, auch selbst der Tod, ja, selbst also das Eintreten seines Todes ist bereits fast in Echtzeit über die Medien herübergekommen. Angeblich über Twitter bereits eine Minute später, nachdem er für tot erklärt wurde, gab es eben auf Twitter, immerhin für 2,4 Millionen Besucher, bereits eben die Todesnachricht. Mhm. Viel, viel früher, als es über die anderen Online-Medien rübergekommen ist.
Ja, es war da auch sehr interessant, dass wirklich, man hat das verfolgen können, weil ich bin auch zufällig gerade von einer Veranstaltung zurückgekommen, habe das dann gesehen und eben auch vor allem auf Twitter. Es war der Tod noch nicht einmal bestätigt. Vor allem CNN hat sehr lange mit der Bestätigung gewartet, während die Los Angeles Times da sehr früh eigentlich das quasi bestätigt hat, auf die dann auch sehr oft verwiesen wurde. Und es sind, glaube ich, alle, ich habe nicht die genauen Zahlen, aber alle 5 Sekunden Hunderte oder Tausende Nachrichten zu Michael Jacksons Tod da, ja, geschrieben worden, um die Welt gegangen.
Was vielleicht schon noch wichtig ist zu erwähnen, der erste farbige Superstar in den USA, und in manchen Medien ist auch kolportiert worden, ob er nicht auch vielleicht in gewisser Hinsicht eine Art Wegbereiter für den Erfolg von Barack Obama gewesen sein könnte. Who knows?
Wobei er im Laufe der Zeit ja immer weniger farbig.
Ja, da gibt es ja Legenden und Gerüchte darüber. Angeblich hatte er eine Hautkrankheit, also eine Pigmentkrankheit. Ja, und das ist natürlich ein sehr trauriges Kapitel generell, wie er seinen Körper, sein Äußeres sukzessive entstellt hat durch diverse chirurgische Eingriffe.
Ja, was auch noch interessant ist, jetzt kommen ja von dieser geplanten Tournee, wurde ja bei den Proben gefilmt, und jetzt kommen mehrere, jetzt soll wieder veröffentlicht werden, natürlich, jetzt wird auch viel Geld verdient werden mit dem Tod.
Ja, seine Plattenfirma hat auch gesagt, er ist auch im Tod unser Geschäftspartner.
Ja, genau, wir sind ja, we are shattered oder irgend sowas hat dieser Manager gesagt, aber wirtschaftlich ist es eigentlich nicht so unerfreulich.
Das ist das Beste, was passieren konnte.
Ja, eigentlich, ja. Genau so ungefähr.
Wer weiß, welches Desaster diese riesige Tournee dann geworden wäre.
Ich habe am Tag danach auch bei iTunes die Charts angesehen, und da waren, glaube ich, in Deutschland unter den Top 10 Alben 8-mal Michael Jackson.
Ja, also da bin ich auch dabei, muss ich zugeben. Ich habe ja auch dieses für jeden Menschen unentbehrliche Ding genannt iPod. Und nachdem ich eigentlich in meiner eigenen Plattensammlung von Michael Jackson genau nichts gefunden habe, habe ich mir ein paar Nummern eben darauf geladen, und hier eine, nämlich die erste Nummer 1 Nummer in den USA aus der Feder und gesungen von Michael Jackson aus dem Jahr 1972. Und zwar You Can Cry on My Shoulder. Man wird es nicht glauben, das ist Michael Jackson. Ja, das ist eine Nummer aus der sogenannten Motown-Zeit. Ja, das waren die frühen 70er Jahre, frühen und späteren 70er Jahre, als er auch mit Showgrößen wie Diana Ross aufgetreten ist. Eine andere Nummer, ebenfalls aus dieser Zeit, ist das vielleicht schon etwas bekanntere Ain't No Sunshine. Hier möchte sich bereits wahrscheinlich der größte Hit, den er jemals lieferte, Billie Jean, zu Wort melden. Ich habe noch ein paar kleine Anmerkungen und Fakten dazu. Zum Beispiel zu diesem Album, das Album Thriller aus dem Jahr 1982. Das ist noch immer das meistverkaufte Album aller Zeiten. 109 Millionen verkaufte Exemplare. Michael Jackson ist auch der höchstbezahlte Prominente für Werbespots. Die Firma Pepsi zahlte ihm 12 Millionen US-Dollar, damit er für sie vier Werbespots insgesamt aufgenommen und gedreht hat. Pepsi hat auch das Hauptsponsoring oder eigentlich das alleinige Sponsoring für alle seine Konzerte übernommen. Also der Zenit seiner Karriere waren sicher die 80er Jahre mit den beiden Alben Thriller und Bad. Und ja, man kann sagen, danach ist es eigentlich kontinuierlich abwärts gegangen. Er hat versucht, einem Idiom zu folgen. Er hat versucht, populär zu bleiben, hat immer genau ausgelotet, was gerade populär sein könnte und ist dadurch natürlich ein bisschen ins Abseits geraten, weil natürlich der Zahn der Zeit und das absolute Lebensalter auch an ihm niemals spurlos vorübergegangen ist. Manche haben die Figur Michael Jackson auch mit einem gewissen Schuss Peter Pan in Zusammenhang gebracht, nämlich mit dem Jungen, der eigentlich nie erwachsen werden wollte. Und das stimmt auch. Also es gibt einige Bizarrerien in seiner Biografie, dass er zum Beispiel mit einem Affen befreundet war, dass er in einem Vergnügungspark der sogenannten, mittlerweile berüchtigten Neverland Ranch gewohnt hat. Oder dass er einen fossilen Skelettteil eines Steinzeitmenschen sich einfach gekauft hat, bloß als Spielzeug. Dass neben seinen Eskapaden im Sinne oder im Zusammenhang mit den chirurgischen Operationen. Ja, ich komme nicht drum herum und ich wollte es auch wirklich machen, hier in dieser Sendung, die zwei größten Hits, zunächst Billie Jean. Ja, selbstverständlich Korrektur, das war natürlich nicht Billie Jean, sondern Thriller, Entschuldigung. Trotzdem, die beiden Nummern sind nicht nur, finde ich, musikalische Meisterwerke, sondern auch Meisterwerke im Bereich der Videokunst, wobei die Videos teilweise sogar wesentlich länger dauern als die Musiknummern selbst. Und damals, für mich war es damals als Elfjähriger, ist dieses Billie Jean, das ist mir damals als Frühpubertierender sozusagen sehr unter die Haut gegangen. Und natürlich auch großartige Musik, hier Michael Jackson, Billie Jean. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zu den Musikvideos. Das ist ja damals groß in Mode gekommen und es war auch eine Kunstform, mit der sich auch andere wirkliche Regiegrößen versucht haben, zum Beispiel Martin Scorsese oder auch Francis Ford Coppola. Eine andere wichtige Figur, die auch sehr bekannt ist, ist ein gewisser Quincy Jones. Es ist derjenige, den Michael Jackson am Dreh-Set für eine Musical-Verfilmung des Themas von Der Zauberer von Oz kennengelernt hat und der Produzent der ersten beiden wirklich kommerziell groß erfolgreichen Alben war, nämlich Thriller und Bad. Ja, Album, es gibt Fotoalben, es gibt auch Feuilletonbeilagen in einer oder in mehreren Tageszeitungen, zum Beispiel auch in der österreichischen rosafarbenen Zeitung, das Album am Wochenende, und dazu gibt es, glaube ich, eine kleine Geschichte von Christoph.
Ja, diese eine sehr martialische Einleitung. Franz Zobel hatte sich nicht nehmen lassen, über den Zustand Österreichs zu schreiben, und ich muss sagen, ich war gestern eigentlich ziemlich angefressen, wie ich das gelesen habe, weil ich finde den Artikel, der gestern im Standard erschienen ist, über zwei Seiten, nicht gut. Und ich bin auch der Meinung, dass andere Leute besser über den Zustand Österreichs schreiben können, zum Beispiel Michael Mayer, der das vor 4 oder 5 Jahren in der Presse getan hat, unter dem Titel Die Rückkehr, oder auch Robert Menasse. Aber Franz Zobel, gut, er hat hier quasi einen Vorabdruck seines neuen Buches zur Verfügung gestellt, das ihm Ende Juli erscheinen wird, und zwar unter dem Titel Österreich ist schön, ein Märchen, im Schollner Verlag in Wien. Und ja, auch der Beitrag im Album heißt Österreich ist schön, und das dreht sich um die Asylwerberin Ariguna Sogay, allseits bekannt, und auch Franz Zobel spinnt da auch Verbindungen zu Jörg Haider, zu seiner eigenen Gesundheits- und Krankengeschichte. Und er holt kräftig aus, und es wird auch einigermaßen mit Fäkalien durch die Luft geworfen. Ich möchte kurz eine Passage vorlesen. Regiert wird Österreich von Sektionschefs, Hofräten, Primarärzten und Provinzkaisern, von Managern, deren Gehälter tausende Flüchtlinge ernähren würden, von Zeitungsherausgebern, die mithelfen, das Land zuzuscheißen. Dabei gibt es in diesem Land gar keine Zeitungen, nur U-Bahn-Blätter, dafür gibt es Grafen und Barone. Und dann schreibt er noch, Österreich ist so verschissen von einem Bundeskanzler, der José Manuel Barroso, den Präsidenten der EU-Kommission, mit Barolo ansprach, verschissen von Leuten, die Lump sagten und Hump oder Dump gemeint haben, wollen, verschissen von kleinen Arschlöchern. Ja, lieber Herr Franz Zobel, ich frage mich schon, erstens habe ich ein Problem damit, erstens mit dieser Sprache, die ich eigentlich nicht würdig finde eines österreichischen Schriftstellers. Zweitens, dieses pauschale Hinschlagen gegen Österreich, das ist irgendwie billig in meinen Augen. Und drittens auch diese ganzen Verbindungen, die da gesponnen werden, sind mir auch irgendwie zu beliebig. Nur weil Franz Zobel am selben Tag wie Jörg Haider am Nebenhoden operiert wurde, ich muss das eigentlich auch gar nicht wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss das natürlich auch nicht lesen, aber allein die Aufmachung dieses Artikels deutet schon darauf hin, dass hier der Standard wieder einmal die Debattenhoheit erlangen will. Aber mit so einem Artikel, wie er im Standard erschienen ist, und ich kann jedem raten, den zu lesen, gelingt das sicher nicht. Die Aussage oder die Grundtendenz des Artikels, dass natürlich sogar in Österreich ein schlimmes Schicksal widerfahren ist, ist ja natürlich richtig, und dass Österreich nicht unbedingt vorbildhaft mit seinen Flüchtlingen oder Asylwerbern umgeht, ist auch klar. Aber ich würde jedem empfehlen, diesen Artikel zu lesen. Ich habe damit meine Probleme, und an und für sich gut, dass so etwas erscheint, aber trotzdem muss ich sagen, das ginge deutlich, deutlich besser. Franz Zobel hat damit bei mir eigentlich dieser Artikel hat mich in meiner Meinung bestätigt, dass Franz Zobel zwar ein guter Schriftsteller sein mag, aber er trotzdem für mich nicht zur ersten Reihe zählt. Jener Meinungsbildner, die in Österreich etwas zu sagen haben oder haben könnten. Gut.
Okay, vielen Dank.
Das sei noch angebracht gewesen.
Ja, ich habe den Artikel selbst leider noch nicht gelesen. Mein Wochenendstandard liegt in Wien, aber ich werde ihn dann morgen bei meiner Rückkehr sicher gleich einen Blick drauf werfen. Ja, wir haben noch 12 Minuten Zeit. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Direkt im Anschluss gibt es gleich eine weitere Sendung der Volunteers auf Radio B138 und das Programm geht heute an diesem Sonntag eigentlich durch bis fast kontinuierlich bis 23 Uhr. Also das Wetter hat sich zwar gebessert gegenüber der Früh, aber wer trotzdem vielleicht einen Nachmittag vor dem Radio verbringen will, ist beim Radio B138 gut aufgehoben.
Feuchtwarme Luft liegt über Österreich schon seit mehreren Wochen und ich glaube, es wird auch die nächsten Wochen so sein. Tropisches Klima und ein ewiger Kreislauf von Gewitter, Sonnenschein, Gewitter, Sonnenschein.
Ich hätte...
Eigentlich traurig.
Es ist ziemlich schlimm und deswegen habe ich gedacht, wir spielen jetzt etwas Wüstenmusik.
Ja, aber das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Wüste, was wir haben, ist eher Dschungel.
Ja, ja, eben antagonistisches.
Genau, also wir wünschen uns etwas, ein stabiles Hoch über den Azoren, dass es nicht mehr gibt, oder wie halt.
Nein, ein stabiles Hoch zum Beispiel auch über New Mexico, besungen von Calexico, Crystal Frontier.
Ja, herzlich willkommen zurück. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen und ich möchte nur kurz einen Hinweis für jene, die sich nächste Woche in Wien aufenthalten. Da gibt es ein sehr interessantes Novum in der österreichischen Politik, wie ich finde. Und zwar wird, ich habe hier nur unterschiedliche Angaben jetzt gefunden, entweder bei der Parlamentssitzung am Mittwoch oder am Freitag. Also ich habe im Internet verschiedene Angaben gefunden, aber das wird sich noch herausfinden lassen. Mit Helene Jamer von den Grünen, die Ulrike Lunacek nachfolgt, erstmals eine Gehörlose als Parlamentarierin angelobt und deswegen auch im Parlament werden da Gebärdendolmetscherinnen ab sofort auch an der Tagesordnung stehen und es wird dadurch auch im Fernsehen erstmals den Tausenden oder mehr als 10.000 Menschen, die gehörlos sind oder schwer beeinträchtigt sind beim Hörvermögen, wird es erstmals ermöglicht, dass sie in dieser Qualität dem parlamentarischen Geschehen folgen können. Und ich denke mir, das ist eine sehr gute, sehr wichtige Sache, sehr wichtiges Zeichen auch und wird sicherlich auch sehr spannend, auch wie das den parlamentarischen Ablauf verändert, welche Probleme es vielleicht auch gerade am Anfang dann da noch gibt und wie auch die anderen Parteien und Politiker darauf reagieren. Also ich möchte auf jeden Fall vorbeischauen, also entweder Mittwoch oder Montag, die Angaben sind noch verschieden, und mir das vor Ort ansehen, weil ich denke mir, das ist eine super Sache und wird sehr interessant.
Von der Kronenzeitung heftigst angefeindet, diese Kandidatur, diese Frau, auch in den Lesebriefseiten. Mhm. Man weiß ja nie genau, wer die Lesebriefe schreibt, angeblich ist es ja Hofstadt höchstpersönlich und so, aber ich habe das öfters schon bemerkt, dass das torpediert wird.
Also ich glaube, also die Lesebriefe gingen ja vor allem in die Richtung, dass das natürlich auch mit einem erheblichen Ressourcenaufwand, finanziellen Aufwand verbunden ist, eben für eine Person quasi. Aber ich denke mir, da sollten wir uns bewusst sein, erstens ist es unbedingt notwendig, auch für eine Person diese Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Person am parlamentarischen Geschehen teilhaben kann, dass sie mitwirken kann, dass sie die Interessen auch eben von anderen Menschen, die gehörlos sind, vertreten kann. Und vor allem geht es ja nicht nur um die eine Person, sondern eben, wie gesagt, um tausende Menschen, die jetzt im parlamentarischen Geschehen durch den Gebärdendolmetscherinnen folgen können. Also demokratiepolitisch auch sehr positiv.
Ja. Auf jeden Fall.
Wechseln wir in die Region.
Ja, genau. Ich möchte da noch das Inok Sommerfest ankündigen. Das findet heuer bereits am 1. August, Samstag, 1. August, traditionell beim Schlossteich gegenüber des Feuerwehrdepots in Schlierbach statt. Heuer am Start sind wiederum einige Bands und auch ein breites Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten. Außerdem wird es auch eine Modenschau geben. Und da kann man sich anmelden, einerseits als Model, andererseits auch als Schneiderin oder Schneider. Alle Infos dazu gibt es am Blog der Inok, und zwar unter inokblog zusammengeschrieben.wordpress.com. Ich wiederhole, inokblog zusammen.wordpress.com. Außerdem für alle, die Facebook nützen, einfach Inok Sommerfest eingeben. Dort finden sich auch alle Infos. Es freut mich sehr, dass ich mittlerweile schon über 80 Menschen angekündigt haben und 92 vielleicht kommen, und auch 104 haben noch nicht weder abgesagt noch zugesagt. Also vielleicht wird das eine richtig große Sommersause am Schlossteich in
Schlierbach. Auf jeden Fall.
Mit Sicherheit.
Sehr empfehlenswert. Ich habe euch den Christoph unlängst schon gefragt, ob auch wieder dieser sehr gute Dürüm-Stand wie letztes Jahr dabei sein wird. Also das war, glaube ich, das Beste, das ich
dem getoasteten
bislang gegessen habe.
Ja, vielleicht gibt es da ja auch Surbauchsemmel.
Oh, das kulinarische Highlight des Radiofests am Stausee-Klaus letztes Wochenende. Das Team von 2009 kommentiert hat ja hier 4 Surbauch
Semmel in die eigenen Surbäuche hinein.
2:2:0.
Ja, genau. Dr. Günther. Ja, mittlerweile ist es bereits fast 13 Uhr.
Eine Ankündigung habe ich noch für die Leute, die, es könnte ja sein, sich noch in Wien aufhalten. Und zwar die Progressive Pop Band Arctic Monkeys ist heute in der Arena. Und von denen könnten wir, wenn ihr einverstanden seid, jetzt noch eine Nummer spielen, oder gibt es ein Schlusswort?
Ja, eigentlich haben wir unser Schlusslied, müsste eigentlich schon kommen.
Ah ja, aha, okay. Ich habe leider gerade bemerkt, dass dieses Klumpert, was sich der iPod nennt, wieder dieses Lied offensichtlich nicht mehr unterstützt, aber es ist ja auch im Speicher.
Ist es vorhanden?
Ja, ist vorhanden. Okay, also dann gehen Sie einfach hin zu den Arctic Monkeys und werden Sie glücklich. Wir spielen sie hier nicht, ja. Denn hier kommt wie immer.
Wie heißt die?
Get Well Soon.
Get Well Soon mit.
Get Well Soon mit. Mit seiner großartigen Hexennummer Burn Witches.
Ja, genau. Und einen Termin für die nächste Sendung gibt es ja noch nicht, aber es wird sicher Ende des Sommers mal möglich sein. Außerdem.
Na, gerne auch im Sommer.
Oder im Sommer, also, ja. Das
im
ist
Sommer bin ich ja wieder öfters in der Region.
Ja, sehen wir das. Vielleicht machen wir mal in so ein Sommerstudio. Und ja, einstweilen verweisen wir auf unsere Seite kommentiert.at und auch auf radio-b138.at. Ja, einen schönen Sonntag noch von meiner Seite und.
Ja. Auch von mir.
Ja, auch eigentlich.
Okay. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.